Freundes gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die Woche ist relativ rapide rumgegangen. Es fühlt sich an, als hätten wir gerade erst gesprochen und jetzt sitzt ihr mir schon wieder virtuell gegenüber, der Spox-NBA-Guru, habe ich noch nie gesagt, aber trotzdem schön. Und sein Name?
Ole Ferks.
Mein Name ist Max Marweiter. Und Ole, ganz ehrlich, ich meine, wir besprechen ja unsere Themen vorab, ne? Und nachdem wir so die letzten Tage geredet haben, dachte ich, müsste heute Morgen mir stundenlang Celtics-Elend anschauen. Dann wache ich auf und dann gucke ich erstmal, wie sie die Nuggets aus der Halle schießen. Bist du, wie, also ich meine, ich sehe, du trägst Celtics-Kluft sozusagen, einen wunderschönen Celtics-Sweater. Wie positiv überrascht warst du heute Morgen? Oder machst du eigentlich noch Party im Hintergrund und hast nur die Kamera gedreht?
Nö, also ich war nie in diesem Modus, der jetzt die letzten Tage ausgerufen wurde, von wegen, es ist alles ganz schrecklich und es wird nie wieder eine Rettung geben. Und ja. Also ich habe jetzt wegen dem Spiel heute Nacht, ich habe da jetzt nicht groß vorher kalkuliert, oh, dieses eine Spiel müssen sie gewinnen, weil dann sind sie wieder über 500 und sonst sind sie unter einer ausgeglichenen Bilanz oder so. Bei den Nuggets weiß man eh, es ist sehr tagesformabhängig, welche Version man bekommt von ihnen. Das, jetzt haben ja auch irgendwie wieder 4 Leute gefehlt und so, deswegen eine Party entsteht dadurch nicht. Es hat jetzt auch meinen Blick auf die Celtics nicht großartig verändert, okay, dass sie jetzt mal wieder ein Spiel gewonnen haben. Der war die ganze Zeit, du kennst mich ja, es ist ja, ich versuche nicht zu hoch und nicht zu niedrig zu geraten, sondern immer eher konstant durch die Gegend zu schweifen.
Das gelingt ja auch meistens relativ gut, aber gut getan wird es wahrscheinlich trotzdem haben, oder?
Der Sieg, es hat nicht geschadet, das kann ich bestätigen.
Sehr gut, sehr gut. Also ihr hört schon, die Celtics sind heute auf jeden Fall ein größeres Thema. Wir betten das Ganze ein in so einen Blick auf die Ost-Underachiever so ein bisschen, beziehungsweise schauen auch so ein bisschen, was gar nicht einige Ost-Top-Teams auch im Westen unterwegs durchwachsen lief, würde ich sagen. Und das schauen wir uns ein bisschen genauer an. Dazu feiern wir die Jazz, beziehungsweise gucken auch so ein bisschen, ob die Jazz vielleicht doch realer sind, als manche denken, als wir vielleicht auch dachten oder auch nicht. Wir werden uns den News widmen. Anthony Davis erstmal ein paar Wochen raus, also 2 bis 3 Wochen oder bis nach dem All-Star-Break. Dann gibt es mittlerweile diverse Trade-Gerüchte, Blake Griffin. Es gibt Signings, Andre Roberson. Und wenn ihr Andre Drummond vermisst, dann vermisst ihr ihn zu Recht, denn er wird heute wahrscheinlich oder ziemlich sicher kaum zur Sprache kommen, denn er kam bereits gestern zur Sprache. Wir haben gestern auf Patreon, vielleicht sage ich ganz kurz, wie ihr da hinkommt, unsere Patreon-Seite, patreon.com/korbjäger-podcast, korbjäger mit.
Hi.
Vollkommen richtig. Da haben wir gestern schon besprochen, über die ganze Drummond-Geschichte, dass jetzt ein Trade-Partner gesucht wird, dass er bis dahin nicht mehr spielen soll für die Cavs, dass Draymond Green sich auch dazu geäußert hat. Und das ist so unser Programm, das wir bei Patreon durchziehen. Regelmäßig, spontan über Geschichten aus der vergangenen Nacht sprechen, über aktuelle Themen. Und wir tun das, um euch zu danken. Denn wenn ihr das hören könnt, habt ihr vorab uns unterstützt mit kleinen Beiträgen, was sensationell ist, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Und genau, als Dank gibt es eben diese kleinen Extra-Episoden. Hin und wieder auch Mailbags oder regelmäßig Mailbags. Es wird dann irgendwann auch sicherlich wieder unseren allseits beliebten Blick in die Vergangenheit. Es war einmal auf dem Hartholz geben, bei dem wir uns alte Spiele anschauen. Momentan rennt die Liga so ein bisschen durch die Monate, deswegen bietet es sich gerade, kommen wir irgendwie nicht so richtig dazu. Aber wozu wir kommen, ist natürlich uns neue Kategorien zu überlegen. Heute gibt es eine, Freunde. Ich verrate noch nicht genau, was es sein wird, aber es wird krass. Also bleibt dran. Und jetzt zum Einstieg die News. Anthony Davis. Es wurde letzte Woche, ich war überrascht, ganz ehrlich, letzte Woche haben sie geschrieben, Anthony Davis hat eine relativ schwere Achillessehnenreizung und dass man da relativ vorsichtig sein müsste. Kurz nachdem ich es gelesen habe, hat er auch wieder gespielt. Das war meine Überraschung. Und dann war er aber auch relativ schnell wieder raus dann. Es gab dann, da habe ich mir dann nicht so Sorgen gemacht. Dann jetzt aber kamen die Nachrichten, okay, es ist kein Achillessehnenriss. Okay, war wohl doch ein bisschen ernster. Es ist jetzt wohl eine Wadenzerrung plus eben diese Achillessehnenreizung und er soll bis nach dem All-Star-Break nicht mehr spielen. Um an letzte Woche anzuschließen, Ole, wie gut ist das für LeBrons MVP-Case?
Ja, das ist natürlich das Wichtigste. Es schadet dem Ganzen wahrscheinlich nicht, weil ich nehme jetzt einfach mal trotzdem an, dass die Lakers einigermaßen auf Kurs bleiben werden, weil sie einfach eine gewisse Tiefe haben, weil auch LeBron aktuell ja anscheinend wirklich gewillt ist, jede Last auf sich zu nehmen. Also es war ja schon, bevor Anthony Davis sich verletzt hat oder immer mal wieder raus war, dass LeBron halt wirklich viele Minuten abgerissen hat. Und ich nehme an, dass das jetzt nicht unbedingt sich ändern wird. Und insofern ist es wahrscheinlich nicht unbedingt schlecht für den MVP-Case. Aber die etwas wichtigere Frage ist, inwieweit das Ganze vielleicht die Lakers dauerhaft beeinträchtigt. Weil ich glaube, wir sind uns ja beide eigentlich schon relativ lange, glaube ich, einig, dass die Lakers in Normalform, in Bestbesitzung das beste Team der Liga sind. Also das vielleicht...
Leider, ja.
Ja, genau. Dass vielleicht jetzt irgendwie eine neue Star-Power und vielleicht sogar im Kollektiv dann sogar vielleicht eine etwas größere Star-Power in Brooklyn zusammengekommen ist, aber nicht unbedingt ein besseres Team, also besseres Basketball-Team. Und letztendlich, dass das gewährleistet halt sein muss, dass die in den Playoffs aber auch entsprechend fit sind. Und wenn das halt nicht gegeben ist, dann muss man da eventuell eine andere Kalkulation aufmachen. Und das ist jetzt halt die Frage. Also ich meine, wir wissen ja bei Davis, dass das im Lauf seiner Karriere wirklich schon sehr häufig vorgekommen ist, dass er halt längere Zeit mal gefehlt hat, dass er auch irgendwie, es war ja selten irgendwie eine richtig krasse Verletzung, aber es waren halt immer wieder mehrere kleinere Sachen, die ihn dann irgendwie für eine Weile rausgehalten haben. Und also es war ja auch zu lesen, dass er beispielsweise während den Playoffs, wo er ja ziemlich überragend gespielt hat, wie wir uns erinnern können, überwiegend, dass am Ende halt seine Füße komplett blau waren und dass er halt da irgendwie auf die Zähne gebissen hat und alles irgendwie auf sich genommen hat und durchgespielt hat. Und da hat es offensichtlich sehr gut funktioniert. Jetzt hat man ihn, finde ich, in dieser Saison fast noch nie in seiner Bestform gesehen. Und schon länger konnte man sich fragen, ist es vielleicht mal langsam Zeit, dass er irgendwie sich eine Pause nehmen sollte? Wo ich von meinem Bruder gehört habe, dass in Lakers-Fankreisen darüber spekuliert wird, dass er sich ein bisschen zu sehr an diesem LeBron-Beispiel orientiert, von wegen, solange ich laufen kann, spiele ich. Und Davis aber halt einfach eine andere körperliche Voraussetzung. Also er ist fragiler. Ja. Ich glaube, das weiß man halt einfach, weil
Viele sind fragiler als LeBron, ne?
Genau, eigentlich so ziemlich alle. Und dass er sich da vielleicht keinen Gefallen getan hat. Und insofern, ich glaube, das Wichtigste für die Lakers wird jetzt sein, dass selbst wenn er halt Form aus Direction wieder fit wäre, dass man ihm halt wirklich diese Pause gibt und dass man schaut, dass er wirklich gesund wird, weil letztendlich das ist das ansonsten das Thema, was den Lakers am ehesten gefährlich werden könnte, wenn halt einer von beiden zu den Playoffs hin nicht bei seiner Bestform ist. Und wenn sie dafür jetzt in der Zwischenzeit ein paar Siege opfern, ist das eigentlich vollkommen egal, meiner Meinung nach.
Sehe ich ähnlich. Also ich meine, wir haben ja immer darüber gesprochen, dass diese Teams, für die es um die Meisterschaft geht, gerade diese Saison, also gucken sollten, dass sie halt Richtung Playoffs in Topform sind. Und bei, also diese Fußgeschichte ist ja abgefahren, habe ich noch gar nicht gehört gehabt. Muss ich mir mal anhören und anschauen auch, ja. Dann tut die Pause auf jeden Fall gut, denke ich. Es ist halt, ja, also im Endeffekt ist halt die Frage, wie die Lakers jetzt kurzfristig damit umgehen und wie wichtig es ist, wie du sagst, wie sie kurzfristig damit umgehen. Also ich glaube, defensiv wird es natürlich schon problematisch oder sollte es problematisch werden, einfach weil er da halt derjenige ist, der den Laden quasi zusammenhält. Also ich meine, die Lakers haben die beste Defense der Liga. Das heißt, so, es gibt vielleicht einen gewissen Margin of Error, aber wahrscheinlich fällt der ohne Davis größer aus, als wenn jetzt zum Beispiel Dennis Schröder ausfällt, nichts gegen Dennis Schröder, ne? Aber Davis ist halt schon der essentielle Bestandteil dieser Defense, denke ich. Und ich bin halt gespannt, weil die nächsten Wochen, ich meine, der Spielplan ist jetzt nicht so einfach, ne? Also sie haben die Nets, glaube ich, in der Nacht auf Freitag, die Heat, die Jazz, die Blazers, die Warriors, Suns, Kings, die Wizards sind auch noch zwischendrin dabei. Also das ist schon so, da kann auch mit Davis ist da sicherlich die eine oder andere Niederlage drin und dann bist du vielleicht dann ohne Davis kriegst ein bisschen mehr. Ich meine, im Endeffekt, wahrscheinlich, wenn Davis bis zu den Playoffs fit ist, wenn LeBron bis zu den Playoffs fit bleibt, ist es egal. Vielleicht gewinnt sie auch ein bisschen dadurch, keine Ahnung. Vielleicht bekommt Kuzma eine größere Rolle offensiv, findet da vielleicht noch einen anderen Gang, einen anderen Rhythmus. Also im Endeffekt, wie du sagst, ist, glaube ich, entscheidend, dass sie Davis jetzt wirklich auskurieren lassen und dass Davis dann diese Pause bekommt und dann Richtung Playoffs wieder fit ist. Ich meine, alles andere, was das jetzt für langfristige gesundheitliche Implikationen hat, ist ja ohnehin Spekulation. Also ja, da, genau. Da kann man jetzt sich einen Mund fusselig reden und hinterher kommt es sowieso anders. Also von daher,
genau. Und sie haben den Kader ja bewusst so breit in der Offseason gemacht, dass halt das okay ist, wenn jemand mal für eine Weile ausfällt. Es sollte halt einfach nur nicht zum wichtigsten Zeitpunkt sein und jetzt gerade ist aber definitiv nicht der wichtigste Zeitpunkt.
Genau, also ich meine, sie haben über die Saison die Möglichkeit, das halt kurzfristig zu kompensieren, natürlich nicht auf dem Niveau, aber zumindest halt die Zeit zu überbrücken, bis dann Davis wieder da sein sollte. Damit können wir auch weiterziehen eigentlich, oder? Zu dem anderen großen Thema, wie gesagt, in Cleveland soll getradet werden, in Detroit auch, Blake Griffin pausiert auch. Und es wird auch nach einem Trade-Partner gesucht. Er soll auch kein Spiel mehr machen. Jetzt ist die Frage, wie realistisch ist es, dass ein Team für Blake Griffin tradet? Stichwort, also es geisterte ja schon durch die sozialen Medien seine Statistiken, die letzten Jahre doch ziemlich zurückgegangen sind. Ja. Dazu dieser Vertrag, der umgekehrt nicht unbedingt zurückgeht. Die Summen zumindest, die ihm noch zustehen, also bis zur nächsten Saison. Also ich glaube, ja, nächste Saison eine Player-Option. Aber da sind es noch irgendwie knapp 39 Millionen Dollar. Schluckst jetzt auch nicht so wirklich gerade als Contender, die vielleicht Interesse an Griffin haben könnten. Wie schätzt du die Situation ein? Also ist ein Trade wahrscheinlich oder läuft es dann vielleicht doch eher Richtung Buyout? Wenn überhaupt dann.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Trade geben wird. Selbst so als Flyer, wie es letzte Saison wie es ja die Cavs mit Drummond gemacht haben, den sie jetzt nicht ganz ironischerweise auch schon wieder nicht mehr haben wollen. Selbst da waren die Summen einfach nochmal anders. Also es waren, glaube ich, noch ungefähr 10 Millionen oder so pro Saison Unterschied. Und das für jemanden, wo du halt einfach momentan nicht einschätzen kannst, ob er dir nochmal irgendwas geben kann. Ich glaube, das ist so ein Spieler, wenn er jetzt irgendwie Free Agent wäre oder so, dann gäbe es schon einige Teams, die da einfach einen Flyer versuchen würden. Also die es halt einfach mal gucken würden, was kann er noch geben, inwieweit kann man ihn vielleicht in einer anderen Rolle nochmal integrieren. Auch wenn die letzten Eindrücke wirklich nicht danach aussahen, dass man aus ihm jetzt noch wahnsinnig viel rausholen kann. Aber er wäre jetzt auch nicht der Erste gewesen, der dann bei einem anderen Team auf einmal nochmal durchstartet. Ja. Aber momentan kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass das irgendjemand per Trade macht. Also da müsste schon jemand anders auch noch massive Sorgen loswerden wollen und dazu noch irgendwas Krasses obendrauf bekommen. Und da fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie. Ist halt auch interessant, da sie schon einen Vertrag gewaved haben, können sie ihn auch nicht waven. Das ist halt dann interessant, wie so ein Buyout funktioniert. Also letztendlich würde das wahrscheinlich auch nur gehen, wenn Blake halt relativ viel Geld zurückgibt. Und ich jetzt, also kann mir schon vorstellen, dass er das machen wird, aber ja, worauf es dann genau hinausläuft, finde ich schwer zu sagen. Aber zur Ausgangsfrage Trade kann ich mir nicht vorstellen. Einfach weil, ich meine, was bekommst du zurück? Es ist jetzt aktuell jemand, der halt irgendwie fast nur noch Dreier nimmt, oder also zu einem relativ großen Anteil, darin aber nicht wahnsinnig gut ist, der halt irgendwie im Zweierbereich sämtliche Explosivität leider verloren hat. Einfach, also man redet ja immer so ein bisschen von diesem Highflyer Blake, der damals in die Liga kam, aber vor 2 Jahren war er noch ein All-NBA-Forward und hat da ja auch schon perimeterlastiges Spiel gehabt, aber war halt einfach extrem vielseitig, konnte sau viel und da hat sich mittlerweile doch extrem viel getan. Die Athletik ist irgendwie kaum noch zu sehen und jetzt gerade weißt du halt einfach nicht, was du bekommst und dann so ein Investment von, was sind es dann, über 70 Millionen über 2 Jahre oder ungefähr 70 Millionen, das ist halt einfach zu viel. Also
schwierig, ja, auf jeden Fall.
Vielleicht melden sich die Wizards und wollen Russell Westbrook los. Aber nein, ich glaube nicht.
Nein, das glaube ich auch nicht. Ich hab gelesen, irgendwie über 600 Minuten nicht mehr gedankt.
Also, ja, er hat, glaube ich, seit 2019 nicht mehr gedankt.
Oder, ja. Also
er hat in der Zeit auch nicht so viel gespielt, aber trotzdem ist das schon krass. Highflyer.
Also er hat ja die Saison, wo er, glaube ich, sogar Third Team war, in der er auch die Pistons mit in die Playoffs geführt hat, dann irgendwie diese Knieverletzung hatte, sich dann aber so halt noch durch die Playoffs geschleppt hat und dann irgendwie seither ging es bergab. Also ich bin da halt auch. Also körperlich, klar, deutet schon einiges darauf hin, dass er irgendwie, ja, dass diese Athletik halt extrem nachlässt. Hat es mir schon imponiert, wie er über die Jahre es geschafft hat, weil er am Anfang ja wirklich so der klassische Highflyer war und wie er dann schon geschafft hat, sein Spiel umzustellen. Ich meine, gut, es wurde schon immer gesprochen, dass er ein guter Passer ist und so. Ich hätte auch einfach Passer sagen können, aber gut. fand ich schon beeindruckend. Jetzt ist halt wirklich die Frage, ob halt die Athletik so sehr abgenommen hat, dass es halt dass auch der Basketball-IQ es nicht mehr ausgleichen kann. Wobei ich da eben auch, ich meine, du hast ja schon angesprochen, ich Fans schon noch in Detroit. Detroit hat jetzt einfach eine andere Zeitrechnung begonnen. Troy Weaver als neuer Chef sozusagen stellt sein Team jetzt nach seinen Vorstellungen zusammen. Blake Griffin ist eben nicht mehr Teil der Spieler, die Troy Weaver geholt hat natürlich, weil er schon länger da ist. Und da passt er jetzt vielleicht nicht mehr so rein. Das ist jetzt vielleicht dann auch irgendwie für ihn dann so ein bisschen, ja, schwierig, dann irgendwie die richtige Motivation zu finden. Und ich fände es schon interessant, ihn nochmal woanders zu sehen, auf jeden Fall. Also, weil man kann momentan argumentieren, glaube ich, so würde ich sagen, dass vielleicht nicht mehr so wahnsinnig viel im Tank ist, aber vielleicht in kleinerer Rolle mit, in der er sein Basketball-IQ mehr nutzen kann, in der er vielleicht auch nochmal so ein bisschen so ein eigenes Feuer irgendwie findet, in der er sein Shooting mit einbringen kann, könnte ich es mir schon vielleicht vorstellen. Aber wie gesagt, ich meine, du hast schon recht, Trade ist sehr unwahrscheinlich. Jetzt nehmen wir an, er bekommt einen Buyout. Ne? Wo würdest du ihn denn gern sehen oder beziehungsweise wo kannst du ihn dir gut vorstellen?
Also letztendlich bei allen Teams, die irgendwie in Sachen Tiefe da noch jemanden gebrauchen können. Also beispielsweise auch bei den Celtics jetzt. Mhm. So nicht unbedingt mit einer fest eingeplanten, hier du kriegst 25 Minuten pro Spiel und da sind wir auf dich angewiesen. Aber also vielleicht halt einfach wirklich mehr so in einer Rolle, wo man halt erstmal schaut, was man hat und mal sehen, wie man ihn integrieren kann. Ich finde, dann könnte er, ich meine, es wäre dann ja wahrscheinlich irgendwie für einen Minimalvertrag, dann könnte Blake für jedes Team ja tendenziell interessant sein. Die Frage ist dann halt wirklich, wie gut er sich eingliedern lässt, aber das ist ja dann quasi ein unbeschriebenes Blatt sozusagen.
Ich könnte
es mir. Und es gibt genug, ja, es gibt halt genug Teams, die nicht besonders viel Tiefe haben.
Ja. So. Also ich könnte mir gerade bei den Celtics, ich fände schon ganz interessant, also ich meine, wir kommen ja noch intensiver drauf, aber so ein bisschen mehr Playmaking sozusagen, ein bisschen mehr Creation, also auf eine andere Art natürlich, aber irgendwie, also gerade auf den großen Positionen fände ich jetzt nicht uninteressant. Brooklyn wird natürlich auch mal wieder ins Spiel gebracht. Weiß ich nicht, wenn die Defense nicht so sensationell ist, ob Blake Griffin dann derjenige, also klar, er gibt er eine gewisse Grundkompetenz offensiv, aber ich weiß ich nicht. Aber ja, Blazers wurden irgendwie noch in den Ring geworfen, Bucks, keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, diverse Möglichkeiten.
Raptors wären halt auch so ein Team, ja, weil sie halt einfach relativ wenig Leute auf den großen Positionen, ja, haben. Aber
ja, beim Bucks müssen aber die Portis vorbei, das sehe ich jetzt nicht wirklich als
ja, das sehe ich auch nicht.
Das ja, eine gute Saison spielt aber, ne? Mal abgesehen davon.
Ja. Meistens hält er seinen Wahnsinn auch im Griff, was, ja, ich ziemlich beeindruckend finde.
Aber ich finde es einfach so geil, also gelungene Reaktionen, eigene Reaktionen auf gelungene Aktionen von Bobby Portis sind einfach sensationell.
Also ja, da sind er und Kelly Oubre sind da, glaube ich, die League-Leader.
Ja, absolut, absolut. Weil es ist halt total übertrieben, aber halt irgendwie sympathisch übertrieben. Ich weiß auch nicht. Ich
freue
mich ein bisschen mit Bobby Portis.
Es hat nicht so diese ernste Aggression, wie sie zum Beispiel bei Montrezl Harrell nach jeder Aktion kommt, sondern mehr so ein positiv Verrückter. Ich weiß auch nicht. Genau, so, es ist irgendwie knuffig. Also vielleicht auch, weil Bobby Portis jetzt nicht unbedingt der beste Spieler der Liga ist. Vielleicht wirkt es deswegen nochmal ein bisschen anders. Keine Ahnung.
Aber er kann phasenweise dominieren. Phasenweise.
Ja, absolut.
Ja.
Dann ist Bobby Portis Time.
Dann ist Bobby Portis Time. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, andere vielleicht noch ganz kurz, weil wir die Nets auch hatten. Die haben jetzt Andre Roberson verpflichtet. Hat jetzt auch, glaube ich, war jetzt auch länger auf Teamsuche. Ja, auch, keine Ahnung, Geschichte ist ja auch bekannt, diese Knieverletzung, die schwere, jahrelang nicht gespielt. Aber irgendwo, also man weiß natürlich nicht, welchen Spieler man jetzt bekommt. Aber ich finde es, den Gedanken, den ich dabei hatte, ist, jetzt nehmen wir mal an, er kann auch halbwegs kompetent verteidigen. In OKC war ja immer das Thema, okay, du hast halt diesen unfassbar wackeligen Wurf. Brooklyn habe ich so den Eindruck, mal Freiwürfe ausgeklammert, ist natürlich immer problematisch dann, aber zumindest in der Konstellation ließe sich das vielleicht etwas besser verstecken, weil du trotzdem nicht wirklich, also du kannst vielleicht von Roberson absinken, aber dann sind halt noch die anderen drei Kollegen unterwegs. Also wie gefällt dir der Fit so allgemein? Nehmen wir mal an, dass er halbwegs Defense-Kompetenz noch mitbringt.
Dann ist es voll in Ordnung. Also ich meine, auch hier ist es ja ein Flyer, es ist ja auch ein ungarantierter Vertrag. Von daher finde ich es sinnvoll, sich ihn mal anzuschauen, ja, ob das funktionieren kann. Wie du schon gesagt hast, offensiv könnte ja seine Rolle in dem Setup, was die Nets haben, sich auch komplett darauf beschränken. Zieh gelegentlich mal abseits des Balles zum Korb, guck mal, ob du jemanden binden kannst. Und wenn nicht, ist eigentlich auch egal, weil wir können dann schon Würfe erarbeiten. Ja, genau. Also diese Offensivkompetenz haben sie ja. Und jemanden, der, also wenn er dieser Spieler noch sein kann, der eine gewisse Intensität defensiv mitbringen kann und halt auch Druck auf den Ballhändler ausüben kann, das wäre ja schon extrem wertvoll, wenn er das sein kann. Ja. Ich meine, letzte Saison hat er also es waren ja dann insgesamt 20 Monate Pause, die er hatte, was halt schon auch echt ziemlich übel ist, hat er, glaube ich, nur 7 Mal gespielt, da war jetzt halt nicht viel zu erkennen. Ich glaube, deswegen war das auch insofern auch wahrscheinlich verständlich, dass er in der Offseason dann erstmal kein Team gefunden hat, nachdem sein Vertrag bei OKC ausgelaufen ist, aber ich dachte mir schon länger, also wenn der irgendwie durch einen Medizincheck durchkommt, warum nicht ihn einfach mal ausprobieren, ja, ihm eine Chance geben und vielleicht wird ja was draus. Also ich finde es sinnvoll, dass die Nets sich so jemanden dann reinholen.
Auf jeden Fall. Also gerade, ich meine, der Spielerpool, aus dem sie aussuchen können, ist ja jetzt nicht riesig und irgendwo so ein Spieler ergibt natürlich aus Brooklyns Sicht, finde ich schon auch sehr, sehr viel Sinn. Also in der Theorie natürlich, wie gesagt, mal gucken, was dann halt noch möglich ist. Hast du die Nets als Underachiever bis jetzt?
Naja, es kommt ein bisschen drauf an. Also, sie haben jetzt natürlich nicht immer ihre ihre ganzen Leute beisammen. Ich glaube, das war jetzt irgendwie bisher erst in 7 Spielen der Fall. Also, dass Durant, Irving und Harden alle zusammen gespielt haben.
Ziemlich wenig auf jeden Fall, ja.
Was bei ihnen aber, also ich glaube, insgesamt von der Bilanz her sind sie schon Underachiever, weil sie halt teilweise auch völlig unnötige Spiele verlieren. Also beispielsweise Back-to-Back gegen Cleveland verlieren, kann man mal machen. Aber
muss man auch nicht.
Was halt wichtiger ist und weshalb ich sie auch schon momentan sehr hoch im Osten einschätze, irgendwie auf entweder Platz 1 oder Platz 2. Power-Ranking kommt morgen.
Spoiler, stark.
Ist halt, dass sie gegen die Top-Teams immer gewinnen. Also sie haben, glaube ich, einmal gegen Philly gewonnen und ansonsten haben sie aber alle Top-Teams geschlagen in bisher jedem Duell. Es kommen jetzt auch noch ein paar mehr Spiele. Sie haben gegen Philly einmal verloren und ansonsten haben sie aber bisher die Top-Teams, gegen die sie gespielt haben, geschlagen. Es kommen jetzt ja das Spiel gegen die Lakers und ich glaube,
Clippers auch noch.
Ich glaube auch noch gegen die Clippers und Jazz ist doch dann jetzt auch in nächster Zeit. Ne? Also man wird in nächster Zeit noch ein bisschen mehr erfahren über sie, aber bisher haben sie, sag ich mal, die wichtigsten Aufgaben sind sie ganz gut angegangen und deswegen würde ich sie jetzt auch nicht als Underachiever bezeichnen, sondern eher als Team, das halt offensichtlich noch in der Findungsphase ist, aber sich halt auf jeden Fall vor keinem Team der Liga verstecken muss. Und das ist halt schon mal ganz wertvoll, hebt sie ein bisschen von den anderen im Osten ab.
Stimme ich dir zu. Also ja, ich meine, so einen großen, also erstmal den Umbruch vor der Saison im Endeffekt, weil ja Kyrie und KD nicht da waren, neuer Coaching-Staff. Erstmal gucken, wie es läuft. Dann die ganze Thematik rund um Harden. Der Trade stand ja seit Saisonbeginn im Raum. Dann der Trade und dann, wie du sagst, sind selten alle da und muss ich erstmal finden. Also sie haben, finde ich auch, die potenziellen Höhen schon regelmäßig irgendwie demonstriert. Und ich finde es auch, ich meine, letzte Nacht auch dieses Comeback gegen Phoenix, die momentan auch ziemlich gut unterwegs sind, ohne Kyrie, ohne Durant, also das sieht schon alles relativ gut aus. Ich bin jetzt mal da, deswegen würde ich auch sagen, also im Endeffekt ist es, glaube ich, auch, ich habe es ja gestern schon gesagt, entscheidend ist irgendwo gar nicht unbedingt auch diese Saison, weil solche Teams ja auch einfach so ein bisschen, also wir haben es ja gerade schon gesagt, also es gibt Lücken im Kader, die zu füllen ist gar nicht so einfach. Das funktioniert wahrscheinlich über einen Sommer. Dieses Jahr wird es ja wahrscheinlich auch wieder ein Sommer sein. Einfacher als jetzt so on the fly während der Saison und die einzelnen Rollen, die Spieler dann irgendwie finden müssen. Da haben jetzt auch einige gesagt, es ist schon relativ gut, dass Harden und Kyrie klar definiert haben, okay, Harden ist der Point Guard, Kyrie der Shooting Guard. Einfach nur, um zu sagen, also dann, dass halt das Bild, das die Spieler vor sich haben, was sie zu tun haben, ein bisschen klarer ist, auch wenn es natürlich sicherlich in einem oder anderen Fall irgendwie fließend ist. Aber damit irgendwie genug Netz, weil wenn sie kein Underachiever sind und wir über Underachiever reden.
Ich wollte nur noch ganz kurz dazu ergänzen, weil du meinst, es muss gar nicht zwingend nur um diese Saison gehen. Das stimmt zwar, aber bisher habe ich jetzt auch noch kein Team im Osten gesehen, wo ich sagen würde, die gewinnen safe eine Playoff-Serie gegen die Nets.
Das also
sie können schon auf jeden Fall auch diese Saison schon die Finals erreichen, glaube ich.
Das denke ich auch. Nee, das auf jeden Fall. Also das Potenzial, also die drei, sollen wir die Dry, die drei Alphas partout nennen, oder wie können wir, oder die neuen drei Alphas?
Ja, drei Alphas. Also ich glaube, an dem Namen müssen wir vielleicht noch ein bisschen feilen. Den finde ich jetzt nicht ganz ideal.
Wieso nicht?
Die drei Betas? Nein, das wär wieder falsch.
Wir gehen in uns und gucken mal, was rauskommt. Aber okay. Wen hast du denn so als Underachiever dann?
Also letztendlich, ich glaube, insgesamt kann man sagen, die Conference.
wenn man schaut,
dass die 14-14-Bilanz der Pacers aktuell für Platz 5 reicht, die 14-13-Bilanz der Celtics für Platz 4 reicht und es einfach schon nach den ersten 5 kein Team mehr mit ausgeglichener Bilanz gibt. Das finde ich schon ein bisschen erschreckend. Mhm. Also wenn man das auch wieder mit dem Westen vergleicht, wo es wenigstens 8 Teams gibt mit einer ausgeglichenen Bilanz und irgendwie insgesamt doch wieder eine Ecke mehr Kompetenz. Ich finde auch gerade, wenn man so die direkten Duelle dann teilweise sieht und so die Trips, die besten Ostteams dann teilweise durch den Westen haben und da regelmäßig auf die Mütze bekommen, das ist schon ist einfach mal wieder ein bisschen doch erschreckend, finde ich. Also auch wenn man ein paar gute Teams hat im Osten, ist es halt trotzdem irgendwie so, die Tiefe ist immer wieder ein relativ großes Problem. Und also wen ich jetzt bisher auf jeden Fall hervorheben würde, abgesehen von den Celtics, wären halt einerseits ganz klar die Raptors, Aktuell mit einer 13-15 Bilanz, die Heat sowieso mit einer 11-16 Bilanz und die Hawks. Also man kann natürlich die Wizards auch mit reinnehmen. Ich bin der Meinung, dass, also wir haben ja neulich auch mal die Tiers gemacht. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Wizards nicht so schlecht sein müssen, wie sie aktuell dastehen. Also mit 8-17 Bilanz und auf Platz 14 im Osten. Sie sind nicht gut, aber ich glaube, sie sind nicht so schlimm und ich glaube, sie haben auch immer noch eine Chance, da irgendwie in die Top 10 reinzukommen. Also insofern kann man die auch als Underachiever noch bezeichnen. Aber das wären so die Teams, von denen ich eigentlich mehr erwarte und wo ich auch sagen muss, ich rechne auch in der weiteren Saison damit, dass sie sich fangen werden. Also jetzt abgesehen von den Wizards würde ich auch von allen, die ich jetzt genannt habe, wenigstens eine positive Bilanz erwarten. Und ja, das ist schon ein bisschen übel, eigentlich fast schon, dass es zum jetzigen Zeitpunkt halt nicht so aussieht. Gerade bei den Hawks und bei den Heat finde ich es extrem mit einer 11-16 Bilanz jeweils.
Ja, da holpert schon extrem. Also Heat finde ich teilweise, gut, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber noch krasser irgendwo. Und ich gehe auch davon aus, dass sich das ändert. Wie gesagt, man kann sich auch begründen, dadurch eben, dass sie diese ganzen Covid-Probleme hatten, beziehungsweise die ganzen Covid-Fälle und Covid-Protokoll. Und dann hast du, ja, Crowder geht, sie holen irgendwie gewissermaßen einen Ersatz mit Bradley und Harkless auf eine andere Art natürlich. Die können nicht wirklich spielen. Und ja, keiner ist so richtig da bis jetzt. Ist halt, ich bin jetzt mal gespannt, halt, ob die Bubble der Ausreißer war oder ob das jetzt der Ausreißer ist. Wahrscheinlich trifft man sich irgendwo in der Mitte. Ich meine, ich habe jetzt auch schon gehört, was halt einfach aus Heat-Sicht einfach so gut ist, dass Bam einfach nochmal einen Riesensprung gemacht hat und dass das ja eigentlich so das Augenmerk sein sollte momentan einfach mit Blick auf diese ganzen Schwierigkeiten, die sie hatten während der Saison, dass das ja eigentlich ein sehr, sehr positiver Aspekt ist und eigentlich eher auf eine positive Zukunft irgendwo hindeutet. Ja, Hawks verfolge ich mangels Liebe für Trae Young sehr wenig. Quatsch. Da hast du natürlich auch die Verletzungsproblematik. Was ich mir jetzt gedacht habe, so während diesem, weil du ja hast ja diesen Trip der Ost-Top-Teams angesprochen. Ich fand den irgendwie schon ganz interessant, weil das ja mal so das erste Mal war, okay, jetzt wir schauen mal bei euch vorbei und schauen mal, wie es so läuft. Und es lief durchwachsen. Und irgendwo, ich meine, es lässt sich auch, also gerade Sixers, Bucks, also die Bucks, es war so, am Anfang ging es in Phoenix, glaube ich, ging es los mit der Niederlage, die sehr, sehr eng war. Holiday war nicht dabei, war jetzt auch die letzten Spiele nicht dabei. Dann ging es nach Utah. Momentan, wir kommen ja noch auf die Jazz, momentan ist es, wenn du in Utah verlierst, ist es sowieso okay. Und da war es erstmal okay, sie irgendwie so, am Anfang war es kompetitiv, aber da waren eigentlich die Jazz deutlich stärker. Und dann dachte man auch noch so, okay, das waren jetzt zwei Top-Teams. Aber irgendwie kamen dann halt so die Niederlagen hinten raus gegen Teams, wo bei denen man echt sagt, okay, eher unerwartet. Und bei den Sixers, also ich habe mir das Spiel gegen die Suns, das war ja am Samstag zu einer relativ guten Zeit, habe ich mir dann, glaube ich, die zweite Halbzeit angeschaut gehabt. Und da fand ich es interessant, weil gerade am Ende, also war ja bis zum Schluss knapp, und ich fand, am Ende sahen die Suns wie das kompetentere Team aus, beziehungsweise wie das Team aus, das irgendwie in so einer Situation eher weiß, was es zu tun hat und auch eher sich seiner Stärken irgendwie, um simpel zu sagen, bewusst ist. Und dann eben so seine, gut, Chris Paul hat es extrem gut, Booker ist dann natürlich auch heiß gelaufen mit dem Dreier, irgendwie kurz hinterm Logo. Aber trotzdem, das fand ich ganz interessant, weil da Embiid dabei war. Jetzt die letzte Niederlage gegen die Jazz, war Embiid wieder nicht dabei. Lässt sich dann schon irgendwie immer wieder erklären. Aber das sind so, das fand ich irgendwie so im direkten Vergleich ganz interessant, weil es eben dann eben um die Spitze auch geht irgendwo.
Ja, wir haben ja eben schon kurz die positive Bilanz der Nets gegen gute Teams hervorgehoben. Ich glaube, das ist bei den Sixers läuft es halt ein bisschen gegenteilig. Und ja, ich habe beispielsweise dieses eine Spiel, was sie gegen die Lakers gewonnen haben, also einen der wenigen Siege gegen Top-Teams, das hatte ich live gesehen. Und auch da war das so, dass sie eigentlich eine hohe Führung in den letzten Minuten halt fast verzockt haben. Also, dass sie in der Crunch da wirklich relativ viel eigentlich falsch gemacht haben und das am Ende hat dann Tobias Harris einen Wurf getroffen und die konnten sich dann freuen und alles gut. Und ich meine, insgesamt, wenn man sich jetzt auch die Bilanz anguckt, wenn Embiid dabei ist, steht irgendwie immer noch bei 17-5. Das ist halt brutal gut. Da gibt es nicht viel dran zu mäkeln. Aber dass sie teilweise diese Probleme mit dem Closen haben, das ist halt immer noch so. Und ich glaube, da wird es dann halt auch doch immer mal wieder deutlich, dass dieses Kernproblem, was man seit Jahren kennt, noch nicht so richtig gelöst ist. Mhm. Also im Sinne von, welche Rolle übernimmt Simmons dann? Wer ist dann irgendwie der primäre Creator? Wer kann halt irgendwie die Offense dann so ein bisschen schultern? Und da ist halt Embiid bei aller Klasse, die er hat, ist er jetzt halt zum Beispiel nicht so der Typ Jokic, der dann einfach die Offense komplett leitet. Also der halt den Ball auch nach vorne bringt und alles kreiert oder so, sondern er ist schon, finde ich, sehr gut da drin, Würfe für sich selbst zu erarbeiten, aber es ist halt noch nicht dieser dynamische Pick-and-Roll-Creator, den man da am besten noch irgendwie mit rein hätte. Ja. Und es ist halt bei Simmons dann immer lustig, dass er dann halt in so einem Spiel gegen die Jazz auf einmal 42 Punkte macht und mega aggressiv zum Korb geht und irgendwie ja zeigt, die Fähigkeiten sind ja an sich nicht, es ist ja nicht so, dass er das nicht könnte oder dass es unmöglich wäre, dass er so diese Aggression mal abruft, aber sie versteckt sich dann halt ganz schnell wieder und du kannst halt bei ihm irgendwie ziemlich stark davon ausgehen, dass er in den nächsten 5 Spielen mindestens eins dabei hat, wo er unter 15 Punkte macht. Mindestens 2, meine ich. Also wo er halt sich dann irgendwie wieder total zurücknimmt. Und das ist halt, finde ich, eine Aufgabe, die sie immer noch so ein bisschen zu lösen haben. Wie ist ihre Identität? Was ist genau, also was ist das, was sie in der Crunch-Time machen wollen? Und Simmons ist da natürlich mit seiner Defense unfassbar wertvoll. Ja. Also wir wollen jetzt auch nicht nur den Zeigefinger wieder nur erheben, weil Simmons nicht nur negativ sein, weil seine Defense ist ja auch in der Crunch-Time ein unfassbar wertvolles Asset. Aber wie er sich dann vorne einbringt, das muss halt einfach noch, glaube ich, ein bisschen besser definiert werden nach wie vor. Und das ist halt ein Thema, was wir auch schon seit Jahren kennen.
Ja, definitiv. Also zu Simmons komme ich später tatsächlich noch in unserer neuen Rubrik. Ich preise sie noch mal kurz an, ohne zu verraten, was es genau ist. Aber sie kommt.
Okay.
Und genau, Simmons war da eben zum Beispiel einer. Und ja, ich meine, Embiid war halt krass, weil er, also gegen Phoenix, das lief am Anfang in der Crunch immer relativ gut. Er hat Wurf und Wurf und Wurf getroffen, aber irgendwann, aber es war halt immer so, sie waren halt darauf angewiesen, dass er das macht. Und ich meine, Jokic ist natürlich ein Spezialfall, dass er halt so die Offense komplett anleiten kann. Also vom Ball bringen bis hin zum Wurf oder zum finalen Pass dann. Und ja, bei den Sixers denke ich mir immer noch, okay, es ist halt auch noch ein bisschen Work in Progress. Es sieht halt ein bisschen anders aus. Also es ist natürlich immer so ein bisschen, natürlich auch eine Hoffnung dabei, in Anführungszeichen. Und ja, es ist Milwaukee, jetzt die 2 Spiele, das sieht schon alles irgendwie gut aus, aber sie sehen halt, aber gut, lässt sich auch schwer, für mich zumindest, schwer einschätzen ohne Holiday. Und jetzt könnten wir, ich weiß nicht, möchtest du schon zu den Celtics kommen oder hast du noch irgendwie so ein bisschen was, möchtest du noch ein bisschen rauszögern?
Wir können über sie reden, wir können auch noch kurz über die Raptors reden wegen mir, was nur die Bucks angeht, ganz kurz. Ist jetzt halt auch dem geschuldet, dass gerade Holiday nicht dabei war, aber es gibt schon echt, finde ich, immer wieder Situationen, wo man sie sieht und denkt, das ist exakt das gleiche Team wie letztes Jahr, sie sind einfach nur defensiv ein bisschen schlechter geworden. Und irgendwie, ich weiß, dass das sich noch finden muss und dass Holiday, wenn er jetzt dann nicht dabei ist, dass das natürlich auch ein wesentlicher Faktor ist. Und ich glaube, wir haben die beste Version von ihnen noch nicht gesehen und das Net-Rating ist jetzt schon wieder saugut. Also ich glaube, das zweitbeste der Liga gerade, irgendwie mit plus 8 und das alles schön und gut, aber um Joschka Fischer zu zitieren, ich bin noch nicht überzeugt.
Ja, überzeugt ist schwer. Wobei, ich meine, Middleton hat nochmal einen Sprung gemacht. Also, oh, ich weiß, du möchtest ihn ungern im All-Star-Team sehen, aber er ist...
Nein, also es ist schon okay. Middleton spielt eine absolute All-Star-Saison. Ja. Das auf jeden Fall, Middleton ist auch sowieso ein super Spieler. Aber die Frage, wer, also über wen am Ende von engen Playoff-Spielen die Offense läuft. Ich glaube, wenn Middleton derjenige ist, dann ist das nicht schlimm, aber es ist auch nicht richtig gut. Und gegen die besten Teams hätte ich lieber eine bessere Lösung. So einfach ist das.
Das stimmt. Wobei da, wie gesagt, aber da bin ich immer noch an dem Punkt, an dem ich sage, okay, mal gucken, wie es dann wirklich ist, wenn Holiday dabei ist. Also erst dann kann ich das wirklich für mich einschätzen, habe ich für mich beschlossen. Weil vorher, also es gibt halt dann doch nochmal andere Parameter als letztes Jahr. Und dann, wie gesagt, wie es dann halt, wie sich das auch auf Giannis dann auswirkt. Aber ja. Was hättest du den Raptors denn noch zu sagen? Also was wäre so dein...
Das ist ein Team, wo, also meiner Meinung nach, sich über die letzten Wochen schon einiges wieder ein bisschen gefunden hat. Also der Saisonstart war extrem schwierig, ich glaube mit einer 2-8-Bilanz, was dann doch eher erschreckend war. Aber seitdem, über die letzten Wochen ist die Offense viel, viel besser geworden. Sie sind wieder ein bisschen, also Siakam hat, nachdem er letzte Saison brandheiß gestartet ist und dann irgendwie sukzessive immer ein bisschen schlechter wurde, ist das jetzt irgendwie so ein bisschen das Gegenteil. Also ist... Man lernt schwach halt, in die Saison gestartet und es wird jetzt irgendwie gefühlt besser. Also er ist zwar immer noch teilweise echt ein bisschen chaotisch, wenn es darum geht, so in Korbnähe abzuschließen, was er, finde ich, wieder ein bisschen, also wo ich hoffen würde, dass das wieder ein bisschen stärker wird, weil sie halt sonst sehr perimeter-orientierte Spieler haben. Aber ansonsten entwickelt sich sein Spiel langsam wieder in die richtige Richtung. Fred Van Vliet ist immer noch ein King. Ich liebe ihn. Das ist so, und ich, OG Anunoby ist jetzt endlich zurück. Und was ich halt ganz interessant fand, jetzt auch in einem Spiel gegen die Bucks, dass sie dann einfach mal gesagt haben, gut, wir haben jetzt keine Lösung auf Center im Moment, die wir geil finden, dann packen wir doch einfach OG Anunoby auf die Center-Position. Mhm. Und dass das dann einigermaßen funktioniert hat, weil er halt einfach so eine physische Präsenz ist. Das fand ich schon ganz interessant. Vielleicht ist das jetzt erstmal auf Dauer eine ganz interessante Lösung. Ich meine, sie sind ja das Team, das mehr oder weniger mit Drummond in Verbindung gebracht wird, wobei ich da halt die Trade-Wahrscheinlichkeit auch als relativ gering einschätze. Mhm. Und vielleicht ist das dann erstmal so eine Lösung, die man ein bisschen häufiger sehen wird. Also Boucher macht sich ja, aber Boucher ist halt auch jetzt so von in Sachen Schlaksigkeit eher ein Small Forward, als dass man ihn jetzt gerne auf die Center-Position setzen würde. Und wenn man dann halt so einen extrem bulligen Spieler wie Anunoby daneben setzen kann, plus Siakam, dann ist das vielleicht schon wieder eine bisschen bessere Lösung. Also sie sind defensiv immer noch bei weitem nicht auf dem Niveau der letzten Saison, aber die Offense hat sich total gefangen und ich glaube, in 2-3 Wochen sind wir bei den Raptors dann auch wieder eher auf bei einer schon positiven Bilanz, ja, wäre meine Erwartung.
Ja, also ich meine, die Tendenz, also auch wenn es immer mal wieder so einen kleinen Dämpfer gibt, aber es sieht auf jeden Fall besser aus als zum Saisonstart. Und ich meine, diese etwas kleineren, bulligen Spieler auf die großen Positionen zu stellen, nimmt ja immer mehr Tradition an. Ich meine, Tucker, oder ich meine, die Nets haben es jetzt auch probiert mit Bruce Brown, hat ja auch dann funktioniert. Und also wie es dann langfristig aussieht, wie es dann in einem Playoff-Matchup aussähe, weiß ich natürlich nicht, aber momentan.
Genau, auf Dauer bräuchten sie schon, wenn sie gegen Embiid und so in der Playoff-Serie spielen wollen. Wäre schon ganz gut, wenn sie nicht nur Aaron Baines hätten. Ja. Aber dafür haben sie auch noch ein bisschen Zeit. Also ich mache mir um die Raptors nicht mehr so viele Sorgen wie noch vor einer Weile auf jeden Fall.
Das stimmt. Jetzt bin ich gespannt, ob du, ich meine, du hast ja eingangs schon gesagt, eigentlich auch nicht wirklich, aber wie groß deine Sorgen rund um die Celtics sind. Weil ich meine, das Wochenende war jetzt nicht so richtig geil, also gegen die Pistons verloren, gegen die Wizards verloren, nicht optimal.
War nicht so geil, das stimmt.
Dann irgendwie und grundsätzlich 10 der letzten 16 Spiele verloren. Ja, also ich überlasse jetzt einfach mal das Feld kurz, weil ne, du weißt, okay, also, du kannst mir sicherlich Einblicke bieten, die ich so nicht habe.
Sagen wir mal so, es liegt schon ein bisschen was im Argen. Es gibt zwei wesentliche Probleme, also die alles andere so ein bisschen überstrahlen, jetzt abgesehen davon, dass Marcus Smart gefehlt hat, der wird jetzt wiederkommen, aber letztendlich ist sein Ausfall strahlt ja auch einfach nur deutlicher auf das Kernproblem, und zwar, dass die Tiefe des Teams halt beschissen ist, kurz gesagt. Also es gibt letztendlich 4 gute Wings, also wenn man Kemba dazu zählt, sonst gibt es 3 gute Wings, und sonst gibt es dahinter halt wirklich sehr, sehr wenige Spieler, die sich in der NBA irgendwie schon bewiesen haben. So, da hast du, ich glaube, der konstanteste ist bisher wahrscheinlich Semi Ojeleye, der leider aber seinen zu Saisonbeginn ziemlich guten Wurf auch wieder so ein bisschen verloren hat. Du hast den, sagen wir mal, untersetzten Grant Williams, der aber eigentlich halt auch mehr so das Skillset von einem Big Man hat, dafür aber viel zu klein ist. Dann hast du Romeo Langford, der halt nicht spielt, weil er operiert wurde und quasi auch immer noch keine Freigabe hat. Du hast Aaron Nesmith, der bisher sich überhaupt gar nicht zurechtfindet in der NBA leider. Und den habe ich jetzt, genau, Javonte Green läuft da noch rum, der halt nicht werfen kann. Und also das sind dann halt ungefähr schon die Optionen, die du da hast. Also außer du zählst Carson Edwards noch dazu mit seinen 1,30, den man dann auch natürlich noch super Small Forward spielen lassen kann. So, das ist halt einfach, glaube ich, ein bisschen eine Fehlkalkulation. Oder beziehungsweise man ist, glaube ich, davon ausgegangen, also so war das bei mir auch, Tiefe wird ein Problem, aber irgendjemand aus diesem Cluster macht vielleicht einen Schritt und sonst muss man halt nochmal irgendwie aktiv werden. Und bisher ist es so, es hat keiner diesen Schritt gemacht. Es ist dadurch, dass Smart gefehlt hat, dann jetzt auch nochmal deutlicher geworden, dass sobald Tatum und Brown oder einer von beiden rausgeht, dass da halt, ja, man im Prinzip ein Patchwork-Lineup kreieren muss. Und dann ist halt schwierig. Da muss man jetzt halt dringend, glaube ich, gucken, dass man ein oder zwei Leute dazu bekommt, einfach um so eine gewisse Grundkompetenz da in den Kader zu kriegen. Also es muss jetzt nicht, meiner Meinung nach, nicht irgendwie nach einer Star-Lösung gefahndet werden oder so. Also so im Bill Simmons Podcast, der war ja irgendwie total überzeugt davon, dass man jemanden wie Vucevic holen muss. Meiner Meinung nach überhaupt nicht. Okay. Also mir geht es eher darum, halt ein, zwei Wings vielleicht eher zu holen, ist vielleicht ein bisschen realistischer, die eine gewisse Länge mitbringen und die halt einfach so eine gewisse Grundkompetenz in Sachen Basketball haben. Dazu hat man Möglichkeiten. Also es gibt die Trade-Exception, muss man dazu sagen, die ist halt 28 Millionen wert. Ich glaube nicht, dass man die komplett einsetzen wird, weil sobald es, ich glaube, über 16 Millionen steigt, zahlt man halt Luxussteuer drauf und das müssen die Celtics sich halt überlegen. Sie sind ja nicht die Warriors beispielsweise, ja. Ob sie das Geld dann einfach so rausfeuern oder ob halt nicht. Und man hat andererseits auch den Vertrag von Tristan Thompson, der bisher halt einfach relativ wenig bringt und meiner Meinung nach eher der drittbeste Big statt der beste Big ist. Also du hast Theis und du hast Robert Williams, der meiner Meinung nach eine etwas größere Rolle haben sollte. Das heißt, den 9-Millionen-Vertrag oder so, den Thompson hat, den könnte man im Prinzip bewegen. Und dann ist halt das nächste große Problem, was jetzt auch nicht wirklich schockiert, Kemba Walker. Mhm. Und hier ist es aber auch so, dass also es meiner Meinung nach noch zu früh für Panik ist. Natürlich ist es ziemlich übel, wenn das sich jetzt genau so weiter fortsetzen sollte über die nächsten Monate und Jahre, weil man halt ein ziemlich hohes Investment da getätigt hat. Aber für den Moment ist das meiner Meinung nach zu früh. Er wurde halt operiert in der Offseason. Er hat erst Mitte Januar sein Debüt gegeben. Er ist jetzt seit einer Weile wieder dabei und es sieht nicht gut aus. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also er kommt echt schlecht zum Korb. Er hat irgendwie so diese Dynamik echt ein bisschen eingebüßt und ist da im Moment, abgesehen von den Dreiern, die er nehmen kann, echt nicht der Spieler, den man so gewöhnt ist. Aber wenn man da jetzt auf den Panikknopf drückt, was macht man denn da dann genau? Also so versucht man jetzt auf Teufel komm raus einen Trade zu finden, wo sein Trade-Wert niedriger ist, als er jemals zuvor war? Also ist irgendwie eine dämliche Idee, meiner Meinung nach. Ja. Deswegen ist es da, glaube ich, was diese Personalie angeht, muss man sagen, warten wir ein bisschen ab, schauen wir mal, ob sich Kemba wieder findet, ob er halt wieder dieser Spieler sein kann. Natürlich hat man sonst ein Problem, aber momentan bleibt ihm, finde ich, nicht wahnsinnig viel anderes übrig, als das halt so ein bisschen abzuwarten.
Ich finde halt, bei Kemba ist halt auch so der Klassiker. Wir reden immer darüber, okay, ein Spieler war verletzt, war vielleicht auch noch am Knie verletzt, hat ein bisschen eine schwerere Verletzung gehabt, eine OP, kommt dann irgendwann während der Saison zurück und dann sagen wir, ja, braucht ein bisschen Zeit. Und dann läuft es ein, zwei Wochen nicht, gut, bei Kemba ist es schon ein bisschen länger, aber läuft es eine Zeit lang nicht und dann sagen wir, ja gut, ja, das wird nichts. Das war wahrscheinlich nicht. Also vielleicht nicht. Aber wir
fahren natürlich. Ja, und dann wird überall die Rechnung aufgemacht. Ja, hier, Rozier und Hayward hättet ihr jetzt wohl lieber. Ja, ja klar, in der jetzigen Form natürlich. Aber das ist kein Zweifel, dass das im Moment in Boston jeder lieber die beiden hätte als Kemba. Aber
und trotzdem hätte halt damals
momentan auch unfair, das zu bewerten.
Absolut. Und damals hätte, glaube ich, niemand gesagt, also wenn jemand erzählt hätte, wir hätten die Möglichkeit gehabt, Kemba zu holen, haben uns aber entschieden, Rozier zu behalten, hätte niemand gesagt, ja, der hat nie gut gemacht. Oder die wenigsten, sagen wir es mal so. Also von daher, so hinten raus ist immer zu gucken. Und wie gesagt, ich bin da bei dir. Also es sieht nicht gut aus. Ich habe es irgendwie auch gelesen, dass er wird halt regelmäßig geblockt, kommt nicht richtig zum Korb. Aber das sind halt einfach, ich meine, Dynamik bei so einem kleinen Spieler natürlich extrem wichtig. Und wenn sie nicht wiederkommt, natürlich saublöd. Aber das kann er meiner Meinung nach noch nicht richtig einschätzen. Also und dann einfach auch mal wirklich, so schwer es uns immer fällt, weil wir ja dann doch, also ist bei mir genauso, weil man doch denkt, es muss doch langsam noch mal ein bisschen Geduld, wenn es sich dann Richtung Playoffs immer noch zieht und dann vielleicht in den Playoffs immer noch problematisch wird, dann, ja, okay, kann man vielleicht spekulieren. Aber auch da, ich meine, keine Ahnung, wir haben Mike Conley eine Saison lang mehr oder weniger ins Altenheim gesprochen und geschrieben und auf einmal läuft's, ne? Also es ist halt, das lässt sich halt einfach nicht planen. Und von daher, die Grundkompetenz, die Kemba hat, steht jetzt vielleicht ein bisschen in Frage aufgrund der Verletzung, aber gleichzeitig darf man ihm, glaube ich, auch schon ein bisschen Zeit geben. Und ich glaube dann, also wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel Celtics gesehen wie du, natürlich. Aber in dem, was ich gesehen habe, ich glaube, dann wäre also eine gewisse Dynamik in die Offense. Ich finde die Offense, also auch jetzt gegen Denver, sie wirkt manchmal so ein bisschen wie die letzten Meter von einem langen Lauf. Also funktioniert ja. Schon, aber ist anstrengend. So, weißt du?
Ja. Also im Halbfeld ist es in letzter Zeit auch eine der schlechteren Offenses der Liga. Und das überrascht halt nicht. Ne? Ja. Also weil du hast zwar individuelle Qualität, aber du hast halt die umgebend jetzt nicht unbedingt das perfekte Personal. Ja. Um halt zum Beispiel Platz zu schaffen für Brown und Tatum. Du hast da auch dann zwei oder wenn man Kemba noch mit reinrechnet, drei Spieler, die ziemlich davon abhängig sind, dass sie durchaus schwierige Sprungwürfe treffen. Mhm. Also es ist halt einfach ein sehr großer Teil ihres Spiels. Und im Moment ist das dann andauernd so, dass halt einer was versucht, kriegt vielleicht noch einen Block gestellt, aber drei andere stehen halt irgendwo rum, manchmal auch vier andere und sehen, wie einer was macht. Und das ist ein kräftezehrendes Spiel. Ja. Also es kommt ja auch noch hinzu, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, dass Tatum halt auch Covid hatte und er selber sagt, dass er seitdem echt ein bisschen Probleme noch mit seiner Kondition hat. Und also wenn man sich so die Zahlen von Brown und Tatum anguckt, was die Effizienzwerte angeht, seit von Saisonstart bis jetzt, ist es halt jeden Monat irgendwie, also gerade bei Brown ist es jeden Monat schlechter geworden, bei Tatum gab es im Januar ein Hoch und jetzt gerade ist es halt auf einem ganz niedrigen Niveau. Also ich glaube momentan bei 52% True Shooting oder so war jetzt der Wert. Und also man kann es erkennen, woran es liegt. Mhm. Also seine Wurfauswahl ist momentan halt auch wieder so ein bisschen, sag ich mal, Second-Year-Tatum. Also ja. Viel schwierigen Scheiß aus Mitteldistanz und Floater-Range, wird selten gefoult, also geht richtig selten an die Freiwurflinie. Das Verhältnis zwischen langen Zweiern und Dreiern passt nicht so richtig zueinander. Und er ist halt so einer, der manchmal dann einfach in so Muster verfällt, mhm. wenn es um ihn herum nicht so ein funktionierendes Ökosystem gibt. Und im Moment gibt es halt dieses funktionierende Ökosystem meiner Meinung nach nicht so richtig, was halt teilweise bei den Lineups auch kein Wunder ist. Wenn du dann halt ihn hast und einen Guard und drei Bigs oder so, das ist nicht das Konstrukt für eine funktionierende Offense. Und ich glaube, das ist im Moment das Ding. Und also du hast ja auch gesagt, sie haben jetzt 10 der letzten 16 verloren. Das ist natürlich nicht gut. Und so wie sie spielen, ist im Moment auch nicht gut. Aber ich bin halt der Meinung, dass dieses Team an sich nicht so schlecht ist. Mhm. Also wir haben es ja in dieser Saison auch schon besser gesehen. Ich glaube, Smart wird da schon einiges fixen. Und ich glaube halt, wie gesagt, auch, dass es den einen oder anderen Move geben wird. Und dann, ich glaube, den haben sie auch nötig, muss man dazu sagen. Aber dann ist es nach wie vor ein gutes Team. Und sie sind besser als das, was sie zuletzt gezeigt haben. Sie sind meiner Meinung nach kein heißer Titelkandidat dieses Jahr. Ich glaube, das ist keine Überraschung. Also ich glaube, da können sie einfach momentan nicht unbedingt mithalten. Wenn Kemba so ein dritter Star wird und sie noch ein, zwei Moves machen, dann können sie, glaube ich, ein gefährliches Playoff-Team sein. Mhm. Aber da müssen wir jetzt im Moment noch nicht von reden. Aber so rein Big-Picture-mäßig verfall ich nicht in den Panik-Modus, wenn die Celtics halt Brown und Tatum haben, die beide langfristig unter Vertrag sind und einer von beiden ist auch noch deutlich unter seinem Marktwert, weil er keinen Maximalvertrag hat. So, das ist erstmal nicht die schlechteste Ausgangslage. Und dieses immer gleich, oh no, jetzt ist alles verloren, jetzt entwickelt sich alles komplett in die falsche Richtung, das halte ich halt im Moment für absolut verfrüht.
Kann ich nachvollziehen. Zumal ich auch irgendwie gelesen habe, dass sie die Minuten mit Tatum und Brown, dass sie die meistens auch gewinnen. Also es ist halt eher das Außenrum.
Sie haben in den gemeinsamen Minuten ein Netrating von fast genau plus 10. Das ist besser als letztes Jahr. Ja. Also natürlich ist es so, dass man letztes Jahr über weite Strecken einen fitten Kemba hatte und einen Gordon Hayward, der sehr viel kompensiert hat. Ja. Also bei aller Kritik und bei allen Ausfällen, die er immer mal wieder hatte. Letzte Saison, wenn er gespielt hat, war er überwiegend sehr gut und hat auch da schon kompensiert, dass die Bank schlecht war. Das fehlt jetzt. So, und deswegen ist da einiges im Argen. Auch wenn man jetzt bedenkt, also so den Hayward-Rosier, die Geschichte für Kemba, das ist, finde ich, aktuell gar nicht das wichtigere Thema, sondern das wichtigere Thema wäre erstens volle Mid-Level-Exception für Tristan Thompson. Sieht nicht so gut aus heutiger Sicht. Mhm. Hätte man einen Wing holen sollen. Und zweitens, wenn wirklich Miles Turner und Doug McDermott für Hayward zu haben gewesen wären, das würde man sicherlich gerade sehr gerne zurücknehmen, weil Miles Turner wäre ungefähr der Big Man, den sie, also in der jetzigen Form, nicht in der Form von vor ein paar Jahren oder von letztem Jahr eigentlich nur, sondern in der jetzigen Form. Das wäre ziemlich genau der Spieler, den man bräuchte. Und Doug McDermott wäre einer von diesen, ich habe sie eben angesprochen, fähigen Wings, die schon mal NBA-Basketball gespielt haben und sich da einigermaßen zurechtfinden. Das wäre aktuell schon einfach ein riesiger Unterschied zu dem Kader, den sie haben.
Also diese Diskussion finde ich eh so krass. Also ich meine, wie gesagt, wenn es dieses Angebot gab, ich habe es in den letzten Tagen auch schon ein paar Mal gehört und habe mir gedacht, dieses Angebot kann es nicht gegeben haben.
Zach Lowe hat ja immer gesagt, wenn die Celtics Turner hätten haben wollen, dann hätten sie ihn bekommen.
Ja.
Keine Ahnung, was ich daraus machen soll, aber haben ihn auf jeden Fall nicht
bekommen. Und ich meine, Turner, also es war ja, wurde ja lang drüber geredet, dass Turner jetzt als Spieler quasi gar nicht so beliebt ist bei den Front Offices innerhalb der Liga und
auch bei den Pacers. Er ist ja seit 3 Jahren oder so in Trade-Gerüchten.
Ja, genau. Und irgendwie ist irgendwie interessant, jetzt spielt er dieses Jahr ist er natürlich wieder genau das Ding, auch so ein bisschen, also natürlich andere Schiene, aber ähnlich wie Rozier, ne? Also ich meine, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, den Turner nehmen, glaube ich, viele Teams gern. Das ist natürlich auch...
Boah, ganz kurz eine Frage zu Rozier. Frage ich mich nämlich, ob du das auch gelesen hast. Hast du den letzten Inside-Pass von Shams Charania gelesen?
Nee, habe ich nicht.
Das ist, also ich musste echt ziemlich lachen, weil da sind ja normalerweise dann halt immer so Gerüchte drin und das Team sucht nach der Verstärkung, der Spieler ist vielleicht auf dem Markt. Und dann kommt er zu Charlotte und dann steht da, Terry Rozier is shooting a career high so und so viele Dreier bei so einer Quote und ist damit auf Platz 22 in der Liga. Und das ist alles zu den Hornets. Und dann geht es halt einfach weiter mit einem anderen Thema. Also, wir wissen ja, dass erfolgreichsten Newsbreaker sehr davon leben, was Agenten ihnen so füttern. Aber ja, in dem Fall kannst du halt ziemlich sicher sein, dass der Agent von Terry Rozier gesagt hat, ey, hast du gesehen, was der im Moment abliefert? Schreib das doch mal da rein. Ich habe dann vielleicht auch noch so eine Info für dich. Also da musst du schon sehr lachen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Schön Player-Placement sozusagen.
Ja, also die Tweets von Walsh und Shams lesen sich ja mittlerweile auch wirklich so, als hätte der Agent sie verfasst. Und häufig ist es, glaube ich, auch so.
Ja, aber ja, das kann gut sein. Aber ja, also McDermott.
Das nur am Rande,
sorry, ja, genau, ich wollte
dich mal einfach unterbrechen.
Nee, alles gut, alles gut. Die beiden würden den Celtics auf jeden Fall gut zu Gesicht stehen. Ich finde auch so ein bisschen, also gerade zu McDermott, weil halt einfach so ein, du hast ja auch schon gesagt, dieses Ökosystem, es fehlen einfach so ein bisschen die Glue Guys so zwischendrin. Die ist halt so ein bisschen diese ganze Sache irgendwie so ein bisschen, ja, geschmeidiger gestalten. Da, das, von daher finde ich deinen Ansatz, dass du sagst, also eigentlich wird es irgendwie mehr Sinn ergeben, jetzt quasi mehr fähige Spieler reinzuholen, die halt einfach eine gewisse Kompetenz mitbringen, die dann auch halt dadurch mehr Räume schaffen. Ich glaube, Playmaking wird auch nicht so richtig schauen, habe ich so den Eindruck gehabt. Also so ein bisschen, weil sie halt, ich finde, sie haben wenige natürliche Playmaker. Also Tatum hat sich da irgendwie verbessert, Brown kann es so ein bisschen, Kemba natürlich noch mehr, wenn er fit ist, aber da vielleicht so ein Ansatz.
Smart ist halt der beste Passer im Team, ja, glaube ich. Der kompensiert dann natürlich schon auch ein bisschen was. Aber es ist schon auch so, dass so auf den größeren Positionen, wenn da noch jemand dabei wäre, der so ein bisschen. Wobei, das Ding ist, Robert Williams hat teilweise so Pässe im Repertoire, wo man denkt, der hat Jokic studiert. Also nicht, dass er jetzt ansatzweise auf dem Niveau wäre. Und also er spielt teilweise auch haarsträubende Pässe, aber er sieht teilweise wirklich komplizierte Dinger und spielt die dann sehr gut. Also ich glaube, deswegen bin ich halt auch dafür, dass man ihm auf Dauer mal eine etwas größere Rolle gibt. Ich bin nämlich schon der Meinung, dass da sich noch ziemlich viel Potenzial versteckt, was halt jetzt bei Tristan Thompson und seinem majestätischen Booty eher nicht der Fall ist.
Ja, unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Aber trotzdem diesen Vucevic-Gedanken, also Thema Glue-Guy, also ich meine, es wäre jetzt natürlich nicht der klassische, natürlich auch kein Wing, natürlich auch schwierig, aber trotzdem wäre das ja eine Offensivkomponente, eine zusätzliche, die auch wiederum für mehr Raum schaffen kann, die auch wieder so ein bisschen die Dinge quasi glatt streichen könnte, indem es halt eine zusätzliche Option gibt, die Offense zu gestalten oder eine zusätzliche Station gibt, durch die sie die Offense laufen lassen könnten und dann eben halt auch mal so ein bisschen so vielleicht auch die Möglichkeit für einen Bailout geben. Ich meine, du hast natürlich dann wieder die Frage, wie es defensiv aussieht, aber dieses so ein smarter, versierter Big Man, wäre es nicht interessant?
Oder offensiv finde ich ihn absolut interessant, ja. Also ich glaube zwar, dass seine Zahlen sehr runtergehen würden. Also er ist ja im Moment auch irgendwie bei 24 Punkten oder so im Schnitt. Das würde ich jetzt da nicht erwarten, aber so von dem, was er kann, an sich schon. Es ist einfach nur einerseits eine Kostenfrage. Wie gesagt, da ist man halt sofort im Luxussteuerbereich, wenn man da was macht. Und ich weiß nicht, ob die Celtics die Bereitschaft dazu haben. Nach dem, wie ich es bisher einschätzen kann, eher nicht. Die Frage ist halt auch, wenn du ihn da jetzt reinholst und dann Luxussteuer dafür zahlst, glaubst du dann, dass du Meister werden kannst? Das sehe ich halt nicht unbedingt. Und gleichzeitig defensiv, es ist ja jetzt schon so, dass sie über die letzten Wochen da echt teilweise massiv eingebüßt haben. Und ich glaube, die Art, wie sie Defense spielen, so mit viel Switches, viel Bewegung und auch viel Kommunikation, das ist jetzt nicht unbedingt das, was Vucevic Stil ist. Das heißt nicht, dass man ihn nicht irgendwie eingliedern könnte, aber ich weiß nicht, ob man das mitten in der Saison machen kann. Und dann ist es halt auch noch jemand, den man dann darüber hinaus ja auch noch am besten irgendwie bezahlen muss, weil sonst lohnt es sich jetzt auch nicht, da irgendwie einen Trade zu machen. Ja. Und da weiß ich halt einfach nicht, ob das so vom Gesamtpaket passt, ohne dass ich jetzt Vucevic als Spieler irgendwas streitig machen will. Also das ist ja auch jemand, der von den Zahlen her absolut eine All-Star-Saison spielt.
Ja. Thad Young wäre dann vielleicht einer. Aber den,
ja,
den gibt's nicht.
Der würde halt diesem Kader so krass weiterhelfen. Ja. Und das nicht, weil Thad Young der beste Spieler der Welt ist, sondern einfach, weil er so viel besser wäre als die Alternativen, die da aktuell rumlaufen.
Ja, weil er mehrere Komponenten zusammenfügen kann durch das, was er tut. Ja. Und natürlich auch, weil wer auch rumgeistert, natürlich Albert Horford. Natürlich auch sehr interessant.
Ja, kommen wir halt wieder an das Problem, dass er auch, glaube ich, nächstes Jahr und das danach auch noch irgendwas um die 28 Millionen oder so verdient, was natürlich völlig hanebüchen ist. Also der Vertrag, den die Sixers damals ihm gegeben haben, der war halt schon einigermaßen üppig.
Ja, danke
für. Und das ist halt jetzt einfach das Problem. So vom Spielertypen wäre natürlich super. Ja. Also das ist klar.
Das stimmt, das stimmt. Naja, aber ich bin froh zu hören, dass du noch nicht in Panik verfällst.
Sie sind in der Eastern Conference. Sie könnten jetzt die nächsten 10 Spiele alle verlieren. Dann wäre ich zwar angekotzt, aber sie würden immer noch die Playoffs erreichen wahrscheinlich. So ist
es. Es sei denn natürlich, Chicago legt einen Lauf hin. Und
ja, eben, es sei denn.
Ja, was? Ja.
Man fällt halt sanft in der
Eastern Conference.
Selbst wenn man mal so wie aktuell einfach nicht gut aussieht.
Ja, das ist korrekt. Nee, ich glaube auch nicht in Panik verfallen. Ich bin trotzdem, ich hab mehr erwartet. Oder mehr
Panik oder was?
Nee, mehr. Also ich finde sie underachieven schon so ein bisschen irgendwo. Also ja, gerade wenn man bedenkt, dass ja Brown nochmal diesen großen Schritt gemacht hat. Und klar, ich meine, die Sache mit Tatum und Covid ist natürlich einfach ein Parameter, den man überhaupt nicht einschätzen kann. Aber ja, gut, jetzt schauen wir halt mal, wie sich das entwickelt. Also ich würde auch sagen, das ist noch nicht. Es gibt Schwachstellen, du hast ja auch klar gesagt. Und jetzt mal gucken, wie sie die halt angehen. Also wie sie diese Trade Exception nutzen können, was da noch möglich ist. Unangenehm können sie durchaus werden, wenn sie sich irgendwie wieder finden. Also es gab schon vielleicht die ein oder andere Entscheidung in der Offseason, die sie jetzt vielleicht anders treffen würden. Also Thompson, hast du gesagt, sollten Turner und McDermott da gewesen sein, vielleicht auch. Wäre halt was Handfestes gewesen, statt irgendwie so einer Trade Exception. Ich meine, das ist ja auch albern, weißt du? Du hast eine Trade Exception über einen Riesenbetrag, die dir theoretisch ermöglicht, irgendwie ein gutes Spiel zu holen. Und dann bist du aber, dann kommst du in den Luxury Tax und dann sagst du, ja, aber das will ich irgendwie auch nicht. Also weißt du, das ist irgendwie das.
Naja, das ist ja nur meine Annahme.
Ja, klar,
vielleicht machen sie es auch.
Oder aber hast du so eine Bremse drin, sozusagen?
Ja, absolut. Es hat schon seine Gründe, dass diese Trade Exceptions andauernd nicht benutzt werden, sondern einfach verfallen. Weil es halt, es ist immer, in der Theorie ist es häufig ein bisschen praktischer als in der Praxis. Ja,
das stimmt.
Praktischer als in der Praxis.
Vielleicht müssen sie auch einfach nur Geduld mitbringen. Weißt du, langsam aufbauen, da vielleicht mal hier ein bisschen, dann auch mal so ein Jahr mit einkalkulieren, indem man sagt, oh, es lief jetzt nicht wie erwartet, um dann plötzlich das beste Team der NBA zu sein.
Mein Reden.
Krasse Überleitung, oder?
Ja, nicht schlecht.
Utah Jazz, wir haben vor der Saison noch gesagt, boah, Rudy Gobert, Max-Vertrag und jetzt gefangen im Mittelmaß sozusagen, oder im oberen Mittelmaß, überspitzt formuliert. Ja, und jetzt haben sie 19 der letzten 20 Spiele gewonnen, Top 5 Offense, Top 2 Defense, Top 1 Net Rating. Und über die letzten Wochen hat man immer wieder gesagt, ja, die Jazz, schönes Regular Season Team, aber dann Matchups in den Playoffs und so. Und die Frage ist halt jetzt, ist es wirklich so? Oder versprühen sie so ein bisschen 2014er Spurs Vibes?
Oh, also im Moment schon so ein bisschen. Schon, ne? Es ist aber halt, es ist zu früh, dass man das wirklich schon beantworten kann. Also bei mir wird es auch zu keinem Zeitpunkt in der Saison, werde ich sagen, ich bin davon überzeugt, dass sie der Titelfavorit sind, selbst wenn sie eine deutlich bessere Bilanz haben als die Lakers oder Clippers. Aber also momentan sehen sie für mich schon wie das zweitbeste Team der Liga aus. Und das ist schon mal ein ziemlich viel größerer Schritt als das, was ich von ihnen halt erwartet habe. Und ich finde, wenn man sie so spielen sieht, dieser Spurs-Vergleich ist nicht so schlecht, weil ich halt teilweise das Gefühl habe, es passiert etwas Magisches. Ein Beispiel habe ich dafür. Das war aus dem Bucks-Spiel. Da hat Jordan Clarkson, der nicht schlecht drauf war, hatte einen freien Above-the-Break-Dreier in Transition und hat ihn nicht genommen, weil er gesehen hat, dass Bojan Bogdanovic, der ein noch etwas besserer Schütze ist, in der Ecke noch besser postiert war und einen ganz weit offenen Dreier hatte. Und er hat ihn weitergegeben. Da dachte ich, es ist passiert, hier ist irgendwas, Magie. Hier steht Magie, dieses Team ist etwas Besonderes. Sie haben Jordan Clarkson zu einem richtig verdammt guten Spieler gemacht, der Sixth Man of the Year werden wird, wenn es so weitergeht. Und der das Licht gesehen hat. Und wenn Jordan Clarkson das Licht gesehen hat, dann ist in diesem Team alles möglich. Sage ich auch, im Moment, also Conference Finals kann ich mir schon vorstellen. Und ich kann mir auch, eine Serie geben sie jedem Team, glaube ich, wenn das so weitergeht. Natürlich muss ich das dann auch echt zeigen, wie sich das alles übertragen lässt. Aber auch, dass sie jetzt, wo dann Mike Conley ausfällt, der bis dahin vielleicht der beste Spieler ihres Teams war, also wenn man so auf seine Plus-Minus-Werte guckt und was er irgendwie so der Offense für eine Struktur gegeben hat, dass sie einfach weiter alles gewinnen, ist schon krass beeindruckend.
Also ich finde, mir macht es extrem Spaß, ihnen zuzuschauen gerade. Also ich finde auch wie du sagst, sie erinnern mich so ein bisschen an Teams, die Zeit hatten, sich zu entwickeln. Also weißt du, die jetzt dann irgendwie, wurde die jetzt nicht irgendwie gesagt haben, wir haben jetzt ein Riesentalent da und das ist ganz offensichtlich und wir machen da jetzt irgendwie so schnell wie möglich, schauen wir, dass wir jetzt irgendwie Erfolg haben und dann holpert es vielleicht zwischendrin so ein bisschen. Sie haben in Kauf genommen, Da gibt es auch bei The Athletic einen ganz interessanten Artikel zu Quinn Snyder, der halt quasi direkt mit Ankunft gesagt hat, okay, also halt so gewissen Parameter festgelegt hat. Unter anderem eben auch dieses Ding, was du gerade gesagt hast mit Jordan Clarkson. So quasi deinen guten Wurf aufgeben für einen noch besseren Wurf. Und das sind halt so Sachen, die halt komplett implementiert hat. Und dieses Team, ja, es wirkt halt, als hätten sie saumäßig viel Spaß zusammenzuspielen. Sie haben unfassbar viele, das hat auch so ein bisschen so eine Spurs-Parallele. Sie haben halt echt viele smarte Spieler drin. Also ich meine, Joe Ingles wird jetzt kein großer Athlet mehr, aber es ist halt, also wie smart er teilweise verteidigt, weil wir immer wieder zum Korb kommt, ohne irgendwie einen Sprint anzuziehen gefühlt. Das ist schon irgendwie, das ist was ich irgendwo glaube, was nachhaltig ist. Also weil es halt eben nicht so aussieht, also es sind halt einfach Dinge, die auch irgendwo erklärbar sind. Also auch diese Ballbewegung. Ich meine, ich glaube, es war auch in diesem Bucks-Spiel, in dem dann irgendwie der Ball rausgepasst wird zu Bogdanovic, der in der Luft fängt, der so links an der Dreilinie steht, hinterm Rücken zu Mitchell, der natürlich auch den Dreilinie würde, der aber den Baseballpass einmal über die Zone, also natürlich alles gefährliche Plays und jetzt vielleicht nicht so geplant, aber der dann halt genau bei Ingles landet, der dann den Dreier trifft, vielleicht ja, dann auch.
Der den auch quasi schon oben fängt, ja, und dann genau. Auch direkt wieder sehr, genau, genau. Weiß nicht, welche Szene du meinst, überragend.
Also sensationell sind vielleicht auch Sachen, die gerade jetzt funktionieren, wenn du so einen Lauf hast, aber trotzdem ist es, ich weiß nicht, es ist auch so ein bisschen so, sie finden halt auch immer wieder Auswege, finde ich. Also sie haben nicht, ihre Offense hat irgendwie mehrere Dimensionen. Also sie haben Mitchell, der mal 1 gegen 1 scoren kann. Sie haben Ingles, der irgendwie so ein bisschen so ein Setup bieten kann, der seine Mitspieler einsetzen kann. Sie haben Conley noch dazu. Sie haben dann Gobert, der zum Ring gehen kann, der auch mal irgendwie einen Second Chance Point verwerten kann. Ich finde, da sind halt so viele Möglichkeiten. Und das ist halt eben, es ist jetzt nicht so das Team, ja, okay, dieser eine Punkt läuft halt jetzt gerade. Und deshalb sind sie gut. Sondern es ist halt, offensiv gibt es halt einfach viele Waffen. Aber was ich auch, also halt gut, der Dreier ist natürlich ein Punkt. Da habe ich aber auch irgendwas gehört, dass sie halt letztes Jahr schon mit, also eine extrem gute Quote hatten, einfach nur nicht so oft geworfen haben. Und jetzt ist es halt, jetzt
werfen sie halt öfter. Also ich glaube, die Frage nach der Haltbarkeit darf man schon stellen. Also weil es halt einfach, sie werfen über 40 Mal und treffen fast 40% ihrer Dreier. Das ist halt schon brutal gut.
Natürlich.
Ne? Aber es sind auch gute Schützen.
Genau, das meine ich. Also das ist dann vielleicht nicht,
kommt auch nicht von ungefähr.
Dass es dann vielleicht nicht auf dem Niveau exakt bleibt und so ein bisschen runtergeht, das kann ich mir schon auch vorstellen. Aber so grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass es halt ein durchschnittliches Shooting-Team ist, das jetzt gerade eine Hotstreak hat, sondern es ist halt ein gutes Shooting-Team, das eine Hotstreak hat. Das dann halt irgendwie, also selbst wenn es sich dann anpassen sollte, ist es immer noch nicht schlecht. Und ich glaube, dass da halt Einzelspieler haben sich, sie sind tief, Royce O'Neal hat nochmal einen Sprung gemacht und dann hast du halt eben diese Defense und ich glaube, das ist, also ich kann mir schon auch vorstellen, dass sie da, also zweitbestes Team trifft es ganz gut und ich fände mittlerweile Conference Finals gegen die Lakers, fände ich durchaus interessant. Oder gegen die Clippers, keine Ahnung.
Ich finde es auch ganz geil, dass man irgendwie vor einer Woche dann überall gehört hat, so von wegen so, und jetzt wird der Spielplan heftig, jetzt muss man mal gucken, wie sie sich da so durchsetzen und dann haben sie halt, also sie haben ja aktuell irgendwie wieder 10 Spiele oder so in Folge gewonnen, aber so die letzten gegen Boston, gut, im Moment nicht so schwer mit plus 14. Gegen die Bucks haben wir angesprochen mit plus 14, dann gegen die Heat mit plus 18 gewonnen, dann gegen die Sixers mit plus 11 gewonnen, also alles zweistellig. Und jetzt wird es halt interessant, also wo wir es gerade sagen, wegen zweitbestes Team der Liga, weil die nächsten beiden Spiele sind halt gegen die Clippers. Und das finde ich sehr interessant. Es ist halt momentan dann natürlich wieder, hast du wieder Ausfälle auf beiden Seiten. Also Kawhi und George haben jetzt mal gefehlt. Muss man mal sehen, ob die dann dafür dabei sind. Conley ist ja auch nicht dabei. Aber für mich sind halt, also auch wenn wir so ein bisschen über Ost-West-Ungleichgewicht reden, für mich spielen halt aktuell die drei besten Teams wieder im Westen. Ja. Und dann fangen wir irgendwann im Osten an. Und ja, dass Utah das bisher einfach schafft, komplett unbeschadet durch einen wirklich schweren Teil des Spielplans zu gehen und dabei halt die Spiele dann überwiegend auch noch dominiert. Das ist einfach schon was sehr, sehr, sehr auffällt, sag ich mal. Ja. Und was mir sehr imponiert. Bin mal gespannt, inwieweit sie das dann retten können. Aber so, ich finde diesen 2014er Spurs-Vergleich echt interessant. Ist Boris Diaw dann, also ist Joe Ingles dann der Boris Diaw dieses Teams oder wem wird diese Ehre zuteil?
Interessanterweise wahrscheinlich der nicht ganz so athletische Boris Diaw.
Wahrscheinlich.
Aber ja.
So, also auch in Sachen, sag ich mal, Lebemann-Vibe ist es wahrscheinlich am ehesten Joe Ingles.
Ja, wahrscheinlich schon. Und interessant finde ich halt auch, dass die Spiele auch auf unterschiedliche Arten gewinnen. Also ich meine zum Beispiel, die Offense funktioniert, aber die Bucks haben sie halt, also da haben sie Giannis einfach extrem gut verteidigt. Jetzt haben sie, und gegen die Sixers haben sie jetzt halt Simmons nicht verteidigt bekommen, also weil sie auch am Anfang versucht haben, Gobert gegen ihn zu stellen. Und
mal ganz kurz dazu, weil Simmons ja gesagt hat, das wäre irgendwie respektlos gewesen, dass man einen mehrfachen Defensive Player of the Year gegen ihn stellt. So, willst du mich verarschen, Ben Simmons?
Ja,
so. Aber also, das ist doch genau die. Und ich meine, im direkten Duell, so diese Zahlen sind immer ein bisschen schief, aber hat Gobert ihn irgendwie bei 3 von 7 gehalten? Das ist doch nicht, also,
das ist ja, doch weißt, okay. Ich glaube, wenn man, was man ihm vielleicht zugute halten kann, wenn, dass er meint, respektlos im Sinne von, du stellst halt einen 7-Footer gegen einen, der halt durchaus als einer der dynamischeren Spieler der Liga gilt.
Ist Ben Simmons nicht auch ein 7-Footer?
Was?
Oder wie groß ist der?
Ja, nicht ganz. Aber er ist halt, er bringt halt eine ziemliche Dynamik mit. Und vielleicht war das so das Ding, okay, du hast halt, also ihr versucht quasi, ihr stellt da einen gegen mich, von dem ihr wisst, dass er geschwindigkeitstechnisch keinesfalls mehr mithalten kann. Weil ihr denkt, dass das dann halt schon funktioniert. Wenn man.
It's disrespectful, man.
Außerdem, man weiß, ich glaube schon, dass man sich als Sportler halt auch einfach mal so ein bisschen so Sachen suchen muss, an denen man sich hochzieht. Und ich meine,
ja, auf jeden Fall.
Und ich meine, Simmons war, also ich fand ihn schon, wir könnten damit eigentlich direkt zu unserer neuen Kategorie kommen.
Ja, warum nicht? Auf geht's.
Diese neue Kategorie, Freunde, sie heißt nämlich schön willkürliche Gedanken. Es ist ja manchmal so, wenn man Basketball guckt, da fällt einem dann irgendwas auf. Ja, das ist jetzt keine tiefe Analyse oder kein so, okay, da ist jetzt, oder ein Trend, der jetzt schon über Wochen anhält, sondern es ist einfach so ein Ding und du denkst dir so, okay, den Gedanken habe ich jetzt und das muss dann gar nicht wirklich sein, aber es ist zumindest mal, zieht eine nette Diskussion eventuell nach sich und genau das werden wir jetzt regelmäßig tun. Ole und ich werden uns unsere willkürlichen Gedanken während des NBA-Schauens aufschreiben und dann hier zur Schau stellen. Und bei mir ist bei Ben Simmons, habe ich im Spiel gegen die Suns mir gedacht, ob Ben Simmons so quasi die Personifizierung des Great Offense beats Great Defense Mantras ist. Weil er hatte in diesem Spiel, also du hast ja schon gesagt, er ist halt einfach ein unfassbar, er hatte diese Momente, wo ich dachte, okay, Ben Simmons ist der geilste Defender, der jemals gelebt hat. Einfach weil er irgendwie so diese Kombination mitbringt aus, ich halte dich vor mir, ich kann dich aber unter Druck setzen, ohne zu physisch zu werden und das Foul zu riskieren. Und er hat Devin Booker echt extrem gut verteidigt, aber Devin Booker hat ihm halt einfach einen nach dem anderen reingeschweißt und umgekehrt war dann genau diese Problematik, dass Ben Simmons nicht antworten konnte, weil halt seine Offense einfach, also da war so dieser Punkt, wirkt so, als wäre er sich einfach dessen, was er sich tut, offensiv einfach nicht so sicher. Das ist natürlich auch nur meine Wahrnehmung dann. Und dadurch war halt immer so ein bisschen, ja, war so dieses Klassische, er zieht so ein bisschen rein und passt dann raus, aber er konnte halt offensiv nicht kontern. Das heißt, dann am Ende hat Booker ihn halt einfach, Bookers Offense hat quasi Simmons Defense geschlagen. Und deswegen halt der Punkt jetzt zu diesem Jazz-Spiel, weil da hat er nicht nur attackiert, er war auch extrem laut. Also jetzt hat es ja so, weißt du, es war wirklich so, als wäre so ein bisschen aus ihm rausgebrochen. Und da hat er jetzt auch noch, fand ich auch noch ein ganz interessantes Zitat, was ich dann gelesen habe heute noch. So, I've just been working on my mentality, my mental, a lot these past few weeks. It's not easy to do that, to change the way you play or certain things in a game that come natural to for certain people. I feel like I'm figuring it out. Obviously, my scoring has been a lot higher than the last 5 or 6 games. Bla bla bla. Aber so dieses Mindset quasi so ein bisschen. Und ich fand Simmons, wenn Simmons da noch so ein bisschen mehr rankommt, dass er diese Aggressivität mit einbringt, dann kann er dieses Mantra so ein bisschen ablegen vielleicht.
Definitiv. Also ich meine, grundsätzlich stimmt das natürlich trotzdem immer, weshalb das nach wie vor die wichtigste Fähigkeit im Basketball ist, dass man halt schwierige Würfe trifft. Also wenn es um irgendwie Playoff-Basketball geht, so individuell ist das Wichtigste, was du können kannst, ist halt schwierige Würfe treffen. Deswegen feiern Kawhi Leonard mittlerweile alle überwiegend dafür, dass er halt diese Fähigkeit hat und nicht dafür, dass er halt auch noch irgendwie einer der 5 besten Verteidiger ist, die man auf dem Flügel wahrscheinlich jemals gesehen hat. Also weil halt einfach beides ist extrem wichtig und extrem wertvoll. Aber Defense ist im Teamverbund quasi am wichtigsten. Und beim Offense kannst du halt leichter bei einem einzelnen Spieler bewerten. Deswegen wird auch viel mehr Geld bezahlt für Spieler, die offensiv dominant sind.
Das ist korrekt. Aber vielleicht kommt
es noch. Aber genau, also Simmons Ceiling wird dadurch determiniert, was er offensiv noch draufpacken kann, weil er defensiv halt einfach auf einem brutal hohen Niveau schon ist.
Absolut, absolut.
Ich habe mir 2 random Thoughts aufgeschrieben, die sehr unterschiedlich sind.
Dann?
Der erste ist, Donte DiVincenzo fährt garantiert manchmal mit einem BMX zur Halle.
Okay, ja.
Wenn man sich ihn mal anguckt, also so sahen früher alle BMX-Fahrer aus, glaube ich. So, er ist vielleicht ein bisschen größer und kräftiger, aber ansonsten 100 Pro und ein bisschen sportlicherer Natur. Kyle Kuzma ist irgendwie zum besten Offensiv-Rebounder seit Moses Malone geworden. So leicht. Ist vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, aber wenn ich in letzter Zeit so Lakers-Spiele gesehen habe, da gab es halt Phasen, wo er irgendwie innerhalb von 5 Minuten 4-mal irgendwie einen Offensiv-Rebound holt. War zumindest so mein Eindruck und ich habe es mir deswegen dann auch mal angeguckt. Und tatsächlich sammelt er irgendwie 7,5% der Fehlwürfe seines Teams aktuell ein, was halt im 97. Percentile ist. Also ist wirklich extrem hoch. Und es ist krass, weil er hat bisher in seiner Karriere noch nie mehr als 3,6% geholt. Also es ist halt einfach, hat den Wert einfach locker verdoppelt, hat das offensichtlich zu einem wichtigen Faktor seines Spiels erkoren. Also vielleicht hat er da auch eine neue Freigabe bekommen bei den Lakers. Das ist ja nicht bei jedem Team gegeben, dass halt Leute auch das offensive Brett überhaupt attackieren sollen. Aber ist ein Teil, wie er sich da einfügt. Und sagen wir mal so, Kyle Kuzma hat in diesem Podcast über die Jahre manchmal auch schon mal ein negatives Wort gehört. Und ich möchte aber betonen, dass er so im Lauf des letzten ungefähr halben Jahres, also auch schon in der Bubble, sich echt, finde ich, zu einem anderen, interessanteren, weil kompletteren Basketballer entwickelt hat. Ja. Also es ist ja mittlerweile wirklich häufig nicht so, dass man denkt, sein Scoring ist jetzt seine wichtigste Komponente, sondern eher, dass er halt durch Hustle auffällt und irgendwie defensiv halt nicht mehr zu vergleichen ist mit vor 2 Jahren oder so. Und auf die Art und Weise es halt echt geschafft hat, sich zu einem meiner Meinung nach ziemlich wertvollen Rollenspieler zu entwickeln. Und daran hatte ich ja Zweifel. Deswegen in dem Fall Hut ab und Props an den neuen Moses Malone.
Interessante Beobachtung auf jeden Fall. Ja, ich finde auch, Kuzma, es war ja auch so ein bisschen der Curse seines ersten Jahres gewesen, in dem er halt so viel gescored hat. Und dann hat man ihn dann vielleicht auch irgendwie in eine falsche Schublade gesteckt. Oder?
Und der Curse seiner Frisuren.
Oh, mein Gott, ein bisschen, wenn ich könnte, würde ich es auch tun, ne? Also von daher.
Ist es so.
Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich hatte noch einen random Thought und habe mir gedacht, dass Giannis sich auf jeden Fall sehr noch viel, viel mehr auf sein Fadeaway konzentrieren sollte. Und zwar erstens geht er relativ regelmäßig rein und zweitens knickt er immer so ein bisschen nach hinten bei seinem Wurf. Also auch wenn er theoretisch gerade hochgeht. Also kann er auch gleich den Fadeaway treffen und der Fadeaway wirkt bei Giannis Wurf irgendwie ein deutlich natürlicherer Wurf. Und dann ihn einfach mal so ein bisschen zwischen Dreierlinien, Low Post oder so irgendwo in Position bringen. Natürlich nicht angenehm, weil du halt schnell auch mal gefoult wirst. Vielleicht wäre es auch eine Option, den Fadeaway beim Freiwurf mehr oder weniger zu simulieren, zumindest ohne zu springen. Aber ich denke, Giannis.
Das habe ich mich bei Jaylen Brown auch schon mal gefragt, ob das für ihn am besten wäre, wenn er einfach den Ball fängt und direkt hochsteigt beim Freiwurf.
Ja.
Fühlt er sich nämlich irgendwie einfach wohler.
Das habe ich mir auch generell, das habe ich bei Giannis tatsächlich auch gedacht. Also bei Giannis Freiwürfe, ne? Es ist ja auch so, das ist ja eine Prozession. Man sagt ja auch immer, man soll irgendwie, wenn man nicht ganz sicher ist, so soll man sich so ein bisschen irgendwie so ein Ritual aneignen, dass es halt immer gleich abläuft, dass man so einen Automatismus entwickelt. Aber bei Giannis ist es halt schon so dieses. Er schnauft einmal tief durch, dann macht er mal die Wurfbewegung und es wirkt schon so, als ginge er davon aus, dass das jetzt eher nicht funktioniert, was er gleich vorhat.
Ja. Und so dann, es sieht bei ihm immer so ein bisschen aus wie ein Gang zum Urologen,
ja, genau,
wenn er die Freiwurf nehmen muss. Und das sollte nicht sein.
Ja. Ich muss jetzt und bring was hinter uns. Komm. So, ja. Ich tue mein Bestes, aber wahrscheinlich eher nicht. Und deswegen vielleicht auch einfach schnell, habe ich mir genau die Gedanken, hatte ich auch einfach Ball nehmen und zack und schauen, was passiert. Oder halt eben, wie gesagt, Fadeaway. Giannis Fadeaway ist mein, wenn ich Shooting-Coach wäre in Milwaukee, das wär's. Und deshalb, glaub, unter anderem deshalb bin ich kein Shooting-Coach, weder in Milwaukee noch
in Milwaukee. Das kannst du als Bewerbungsvideo einfach da hinschicken.
Ja.
Kann ja, also, wird schon schief gehen.
Diese Folge. Neuer Offensive-Coordinator oder so.
Ja. Ja.
Läuft. Hast du noch einen?
Finde ich ein gutes Schlusswort. Nee, ich hatte nur die beiden.
Ich überlege gerade, hatte ich noch irgendwas?
Sorry, dass der zu DiVincenzo nicht ganz seriös war.
Ja, nein, das ist okay. Ich meine, dafür sind wir auch da. Ich habe vielleicht noch einen, dass wir vielleicht uns aufhören sollten, uns bei Zach LaVine immer nur aufs Negative zu konzentrieren. Wir hatten noch gar nichts von dem Bulls. Wir sagen bei Zach LaVine mal, ja, er ist halt irgendwie.
Ey, wir wären jetzt sauber durchgekommen.
Wären. Aber du hast doch nicht ernsthaft damit gerechnet, oder?
Ja, okay. Hier, Moment. So zum Ende nochmal eine Ebene Auszeit.
Ja.
Brauchst du 2 Minuten oder wie?
Mach 3 Sekunden. Dass wir schnell rauskommen.
30 Sekunden. Ja, okay.
Diese Vorfreude in deinem Blick, sensationell.
Ja, ja. Auf geht's.
Ja, weißt du, wir reden immer über Zach LaVine, Passing-Scheiße und Defense-Scheiße und so. Ja, und gut, ist jetzt relativ effizient, aber ne? Gucken wir doch mal aufs Positive. Er hat sich überall gesteigert, spielt eine unfassbar effiziente Saison offensiv, hat natürlich seine Fehler. Ich habe dann auch was Interessantes gelesen, so war ein Meme, glaube ich sogar. hier Bradley Beal, der eine miese Franchise auf seinen Schultern trägt und die nicht gewinnt. War irgendwie so, oh Bradley, komm her. Und bei Zach ist es, get the fuck out of here, you fucking idiot. War irgendwie so ein Meme mit, genau, Gordon Ramsay war es. So zwei Gordon Ramsay-Bilder, weißt du, ja, wie der freundliche Koch von nebenan. Und genau, Bradley Beal natürlich der bessere Spieler. Aber ich finde so ein bisschen mehr Liebe für Zach LaVine einfach.
Ich glaube, Bradley Beal hat damals auch die direkten Playoff-Duelle, diese Schlachten gewonnen, in denen Zach LaVine immer beteiligt war, ne? Du mit deinen Bulls-Memes, also ja, nächstes Mal wieder.
Ja, ein bisschen mehr Liebe.
Und bei uns, also es ist wirklich nicht so, als würde Zach LaVine bei uns im Podcast zu wenig Liebe
bekommen. Ja, bei uns im Podcast nicht, aber ich möchte die Liebe ja nach außen tragen, weißt du, in die Welt.
Verstehst du? So wie Mr. Burns einmal, als die Leute dann dachten, er wäre ein Alien. Ich bringe euch LaVine.
So ähnlich.
Okay. Ja. So, das war jetzt unser
Schlusswort. Das war unser Schlusswort. Damit sind wir für heute durch. Freunde, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei seid. Solltet ihr frisch dabei sein, geben wir euch natürlich den freundlichen Hinweis, dass ihr uns sehr gerne abonnieren könnt, wenn ihr das wollt, sowohl bei Apple Podcasts, wo sich immer auch eine Rezension lohnt, gerade von uns, für uns. Von uns natürlich auch. Für uns besser ist auf jeden Fall sehr gut. Abonniert uns gerne auch bei Spotify oder bei dieser. Folgt uns bei Twitter, Facebook, Instagram. Schreibt uns auch sehr, sehr gerne an. Und schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.